Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Yeah! Are you ready for Ohrenschweiß? Ich weiß nicht, wie es dir geht, Karin. Ich hoffe, du bist jetzt wieder dran. Aber ich habe zumindest schon Schweiß auf der Stirn zu stehen bei all dem, was wir gerade schon wieder durch haben. Hallo erstmal, liebe Leute. Der literarische Salon hat wieder geöffnet. Und jetzt begrüße ich nochmal ganz höchst offiziell Karin Müller in Frankfurt, wenn sie denn da ist und sich nicht mehr gemutet hat.
Ich habe mich nicht mehr gemutet, lieber Christian. Ich bin da, liebe Leute, ich bin absolut da und freue mich wahnsinnig auf Episode 24. Und zum Thema Schweiß möchte ich gerade nichts sagen, weil ich fürchte, mein Deo versagt gerade so ein bisschen. Aber Gott sei Dank riecht man es ja nicht, man hört es ja nur. Also
ja. Genau, wenn es anfängt zu tropfen dann.
Genau. Mann, das war ja wieder schwere ein
Geburt.
Spektakel.
Schwere Geburt, kann man nicht anders sagen. Also dreimal neu gestartet, zweimal installiert und doch nicht geklappt, aber jetzt sind wir am Start.
Jetzt sind wir da. Liebe StudioLink-Leute, falls ihr unseren Podcast zuhört, ja, also ich sag mal noch für, insgesamt, wir machen das hier mit dieser StudioLink-Software und überhaupt mit einem ganz tollen Setup, aber ich bin mit dem StudioLink Standalone angeschlossen und das funktioniert theoretisch brillant. Praktisch könnt ihr doch nicht einfach so ständig irgendwelche Updates machen, von denen man dann nichts erfährt. Es sei denn, man guckt gezielt nach, so wie ich es jetzt dann irgendwie nach dem dritten verzweifelten Abbruchsversuch oder naja, der Abbruch kam ja von alleine, hat ja keinen Versuch bedurft, aber als ich dann Gott sei Dank mal auf die schlaue Idee kam, zu gucken, ob es vielleicht eine neue Software gibt. Ja. Und siehe da, here we are. Egal. Wir wollen unsere Leute nicht mit unseren Technikproblemen langweilen, obwohl das ja irgendwie auch schon so ein Running Gag ist, weil wir das im Grunde ja eigentlich in jeder Episode machen.
Also. Du, ich sag dir, es ist garantiert doch bloß das 70-Zentimeter-Problem. Wir sind garantiert immer diejenigen, die irgendwas Blödes hier machen, an das die Herren Programmierer einfach nur noch nicht gedacht haben und dementsprechend ja, die dümmsten anzunehmenden User muss man halt immer mit einbeziehen. Aber
magst du mir mal erklären, was das 70-Zentimeter-Problem ist?
Das ist das Problem, was 70 Zentimeter vor dem Bildschirm sitzt.
Ah, okay. Ah, ja. Das ist auch so schön. Wie mein lieber IT-Mann Christopher, der meine Website unter anderem auch macht, immer sagt, es ist bestimmt ein Anwenderfehler. Es ist immer ein Anwenderfehler bei ihm und es ist bei mir fast nie ein Anwenderfehler. Ich bin also, wir haben schon immer jetzt so einen wunderbaren Contest, ob ich einen Bug entdeckt habe in seinem Content-Management-System oder ob es ein Anwenderfehler ist.
It's not a bug, naja. It's a feature, weißt du doch.
Ja, genau. Ach ja, liebe Leute, wir haben was Tolles vor für euch. Also eigentlich genau das gleiche Tolle wie das letzte Mal.
Eigentlich,
oder?
Genau. Eigentlich ist es deswegen eher was Tolles für uns und wir gehen einfach mal davon aus, dass ihr es genauso toll findet.
Aus Gründen, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann, bist du nämlich weg. Ich höre dich nämlich nicht mehr. Und zwar gar nicht mehr. Und ich habe keinen Error in meinem System, sondern du bist einfach weg.
Ja, super. Dann werde ich mal kurz stoppen und wir fangen gleich wieder von neuem an.
Das deprimiert mich jetzt gerade ein bisschen.
So, und jetzt sind wir hoffentlich beide wieder da. Ich habe fast so die Vermutung, dass also irgendjemand, der uns gerade wettern gehört hat, der Meinung war, den zeige ich es jetzt nochmal so richtig und uns wieder auseinandergehauen hat. Karin, bist du denn jetzt doch wieder am Start oder ich oder wie oder nicht?
Also ich bin da und du bist auch da. Ich habe dich in meinen Ohren, das ist ganz großartig und ich hoffe, es bleibt jetzt noch ein Weilchen so.
Jawohl. Lass uns loslegen, damit wir das in der nächsten Stunde noch fertig kriegen, bevor uns hier, weiß ich nicht, noch irgendwas anderes ereilt.
Genau, wir haben ja letzte Woche schon mal zwei wunderbare oder vier wunderbare Blind Dates gehabt mit tollen Büchern und hatten ja eigentlich vorgehabt, dass wir in der letzten Episode jeder drei vorstellt. Das haben wir natürlich wieder nicht hingekriegt und deswegen machen wir einfach same procedure as last time und heute gibt's nochmal eine Runde mit jeweils zwei Büchern.
Genau, richtig, weil nur eins reicht uns ja nicht, wir brauchen immer den Doppelwopper. Insofern, ich habe meine beiden hier am Start und hoffe, dass ich jetzt nicht irgendeine Bewegung oder was auch immer mache, was dich wieder oder mich wieder rauskegelt. Insofern, fang doch einfach mal an und erzähl mir was über dein erstes, ja.
Ich habe das letzte Mal angefangen, du fängst heute an. Ja?
Okay.
Ja, genau, kalt
gut.
Erwischt.
Ja, dann hätte ich also was für dich. Es ist ein durchaus umfangreiches Werk, ein Taschenbuch, was auch schon ein bisschen was älter ist wieder mal. Und es ist wieder ein englischsprachiges Buch, also muss ich wieder so halbwegs simultan irgendwie übersetzen. Schauen wir mal. Also, das Cover hat auf der, wenn man es in Drittel aufteilt, würde ich jetzt mal sagen, das linke Drittel des Covers, also so, wenn du vertikale Linie ziehen würdest, war wahrscheinlich mal schwarz oder ist es irgendwie, es ist so ein dunkelgrün, na gut, in Tannengrün und dann ist ein nur allzu bekanntes Logo, was ich dir jetzt nicht nenne, also nicht Logo, ein allzu bekannter Schriftzug drauf, den ich dir jetzt nicht nenne, weil er gleichzeitig Teil des Titels ist. Darunter wird in roten Buch, also das ist so hochkant geschrieben, in sehr markigen, eckigen Buchstaben. Und darunter wird in ganz normalem Arial oder so in Rot noch genauer definiert, wo sich all das, was hier drin ist, so abspielt. Denn haben wir auf den restlichen zwei Dritteln, sieht man Weltraum. Man sieht.
Du bist übrigens mal wieder weg, lieber Christian. Aber erzähl ruhig weiter, vielleicht hören dich ja die Leute noch. Weltraum.
Na, Weltraum, wenn du das eben noch gehört hast, dann ist doch alles gut. Ich mach mal kurz wieder aus, damit Karin wieder auf.
Ich höre immer noch nichts.
Sie schlacht mich kaputt. So, und weiter geht's mit unserem Interruptus. Irgendwie haben wir es jetzt wieder mal geschafft, uns gegenseitig rauszukegeln. Wenigstens hat aber die Aufnahme davon anscheinend nichts abbekommen. Nee, deswegen
bist du wieder weg.
Och nee.
Na, jetzt bist du wieder da, Aber das Christian, das wird heute nichts. Ich meine, das macht mich total irre gerade. Ich meine, was machen wir denn? Das können wir ja jetzt nicht irgendwie die nächsten zwei Stunden so durchexerzieren.
Wollen wir noch einen Versuch machen? Ich versuche mich möglichst nicht zu bewegen.
Aber ich meine, das, ja,
daran. Weil wenn ich jetzt nach links unten devoterweise gucke, dann sehe ich das Buch vor mir. Das hätte wenigstens was.
Okay.
Gut. Ja. Also, auf diesen restlichen zwei Dritteln erkennt man Weltraum im Hintergrund mit, weiß ich nicht, irgendeinem Quasar oder so, der da so am Leuchten ist. Im ziemlichen Vordergrund irgendeinen roten Riesenplaneten mit einem kleineren davor und so darunter auch noch ein roter Nebel und ein paar andere Planeten, die kaum zu erkennen sind und ja, im direkten Vordergrund ein Raumschiff, dem ein anderes Raumschiff face-to-face gegenüber ist. Über das alles ist der Name des Autoren geschrieben noch im oberen Bereich und eben noch ein Hinweis darauf, dass es sich um Teil 1 bis 3 irgendwie handelt. So, das wäre jetzt also das eine. Jetzt müssen wir mal ganz vorsichtig bewegen. Nein, hier ist leider kein Klappentext dabei, da ist nämlich bloß so eine Art Inhaltsangabe, was sich in diesem Teil 1, 2 und 3 befindet. Das könnte ich dir natürlich jetzt auch, weil das ist einfacher simultan zu übersetzen, weil ich weiß nicht, ob ich es hier direkt live gesagt habe. Es handelt sich wieder um ein englischsprachiges Buch.
Mach doch mal, wenn das geht. Gut. Und es ist ein Sammelband offensichtlich, ein Dreiteiler.
Vermutlich ist das ein Sammelband. Ich weiß nicht, ob es die Dinge auch mal einzeln gegeben hat. Wie gesagt, ich kann ja mal gucken. Von wann ist das? Von wann ist das?
Hast du es denn auch gelesen?
Ja, das ist schon ein ganzes Weilchen her. Das ist. Doch, tatsächlich ist es ursprünglich 1974 erschienen, das erste, das zweite auch 74 und das dritte 1975. Und sie sind 1993 offensichtlich nochmal als eben Sammelband 1 bis 3 aufgelegt worden. Und dann, wie ich hier vorne sehen kann, gibt es auch noch, Moment, was haben wir nochmal? Wir haben noch 4 bis 6 und 7 bis 10 und dann gibt es auch noch diverse andere Sachen und irgendwelche Zusatzmaterialien. So, und in Teil Nummer 1 gibt es drei Unterpunkte. Der erste heißt Hinter dem fernsten Stern. Oh Gott, ne, das ist jetzt wieder so ein typisch englischer Begriff, der wahrscheinlich etwas anderes meint, als das, was es einfach nur übersetzt wäre. Also es heißt Yesteryear, also so nach dem Motto letztes Jahr in irgendeiner Form, aber wahrscheinlich bedeutet es auch noch ein bisschen was anderes. Mhm. Und der dritte Unterpunkt ist, einer unserer Planeten fehlt.
Oh, wie unangenehm.
Genau. Ja. So, im zweiten Teil gibt es wieder drei Unterpunkte. Der Überlebende, das Lorelei-Signal und ja, der unendliche Punkt, 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 weil wenn ich das jetzt den Namen oder was auch immer nenne, dann brauchen wir uns nicht weiter drüber zu unterhalten, was das hier ist.
Okay, also darf ich mal kurz spekulieren und raten. Mhm. Ich schließe jetzt mal aus, also so wie hieß früher diese Quizshow, gehe ich recht in der Annahme das oder sowas, dass es sich nicht um Star Trek handelt.
Du gehst, was nochmal, gehe ich recht in der Annahme,
dass es sich nicht um Star Trek handelt?
Nein.
Es handelt sich um Star Trek.
In der Tat.
Ist nicht wahr, echt? Ja. Also Volltreffer. Ich wollte jetzt hier mit großer Spekulation anfangen und hin und her. Und es ist da ernsthaft, das ist ja cool.
Es ist also richtig geil. Ich habe die durch Zufall so gesehen, als ich am Überlegen war, was ich dir denn vorstellen könnte. Und da ich ja weiß, dass du ein Trekkie bist ich auch dieses Buch, wenn ich mich recht erinnere, echt eigentlich bloß im Urlaub, weil ich hatte mir früher immer gesagt, so einmal im Jahr im Urlaub liest du ein englisches Buch, ein englischsprachiges. Ja. Und das war, ich weiß nicht, ob wir da, doch, natürlich, das war auf meiner Hochzeitsreise. Genau, da hatten wir ja nichts Besseres zu tun, als Bücher zu lesen. Nein, nee, ich glaube, ich habe es da zwar gekauft, habe es dann aber später gelesen. Nee, es muss ungefähr in der Zeit gewesen sein, weil wenn es 93 rausgekommen ist, dann würde es passen, weil wir waren nämlich nach der Hochzeit in Südengland und Wales und das ist tatsächlich eben auch ein direkt in England gekauftes Buch gewesen und das hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ja, dann wären wir noch bei Log Nummer 3. Es war einmal ein Planet, ja, das wird ein Name sein, Matz, also wie Schmutz oder Schlamm, Passion und die Magie von Megas Tu. Sehr, erstmal nur so am Rande. Ja, das nächste, was ich dir hätte vorlesen können, aber du hast es ja jetzt quasi durch deinen Lucky Guess gleich torpediert, wäre jetzt nämlich auch quasi sowas wie ein, naja, es ist sowas ähnliches wie ein Epilog, der nur aus einer Seite besteht. Dann kann ich ja jetzt das Ganze vielleicht auch einfach versuchen, so vorzulesen, also jetzt natürlich trotzdem auf Deutsch, damit wir alle dabei bleiben können.
Ja.
Mal gucken. Also Überschrift. Entschuldige. Du kannst nach Hause gehen. Ja, you can go home again. Also du kannst wieder nach Hause gehen. Spocks Stimme, als er den Bewacher, Ansprach war klar und präzise. Ich wünsche, den Planeten Vulkan zu besuchen. Zeit, grollte der, was Bewacher habe ich oder Bewahrer, 30 vulkanische Jahre nach dem Monat von Tasmin, vor dem 20. Tag. Ort, gerade außerhalb der Stadtgrenze von Shikar. Indem er antwortete, begannen die pastellenen Nebel, die das kreisrunde Tor füllten, sich zu bewegen und fast wie zu kochen, bis Moment.
Zu kochen?
Ja, Boil kommt hier tatsächlich. Okay. Swirl and Boil. Also wahrscheinlich, ja, blubbern, wie auch immer man das jetzt nennen will. Es ist garantiert so, dass ein Native Speaker mit Boil in diesem Fall was ganz anderes verbinden würde. Aber nun gut, so ist es. Moment. Oh Gott. Ja, bis die undeutlichen Zeitbilder sich langsam verfestigten, als der Bewahrer die angeforderte Timeline festzurrte sozusagen. Mhm. Und dann ganz plötzlich wurde das Tor mit einem so vertrauten Blick gefüllt, also einem Blick gefüllt, so vertraut für Spock, dass er sich sofort, dass sofort all seine innere Anspannung verging. Mhm. Eine heiße, trockene, orangefarbene Welt. Vulkan. Yeah. Zeit und Ort, rief der Bewahrer, sind bereit, dich zu empfangen. Plötzlich rannte Spock. Er rannte vorwärts und er nahm deinen kleinen letzten Sprung in das Zeitportal.
Ah, jetzt weiß ich auch, was Swirl und Boil da heißt. Das ist ja wahrscheinlich, das ist ja dieses
das sind
Portal. Da flackert es so und es sieht so.
Richtig.
Ja. Ich habe ein Bild vor mir. Habe ein Bild vor mir.
Es ist so ein bisschen wie im Pensieve, ja. So,
ja, und es gibt ja auch eine ganz berühmte Raumschiff Enterprise-Folge, wo sie auch in der Vergangenheit sind. Also durch
vielleicht
so
ist das Jester hier, kann ja sein.
Ja, genau, also da, wo sie sozusagen in der Nazi-Zeit sind, mit Joan Collins ist diese Folge.
Aha,
und,
okay.
Die ist toll, da müssen sie eben auch durch so ein Portal durch. Das ist ja toll, dieses Buch muss ich haben.
Okay, ich kann es dir schicken im Zweifelsfall. Also hier steht dann auch nochmal Star Trek Log One. Log of the Starship Enterprise, Stardates 53212-53880 inclusive. James T. Kirk, Captain USSC FS retarded. Oder retired. Nicht retarded, das wäre ein bisschen schlecht.
Wobei manchmal könnte man schon so auf die Idee kommen, dass der Kirk nicht so ganz auf der Höhe ist manchmal, aber ja. nein, das ist er natürlich.
Genau. Transcribed by Alan Dean Foster. Das ist ja ein Autor, ich weiß nicht, ob du den irgendwie kennst, aber den habe ich schon mal, was war denn das? Ich habe von dem diverse Sachen, die ich durchaus interessant finde. Und das hat mich nämlich auch dazu gebracht, dieses Buch mir zu besorgen, weil erstens Star Trek und zweitens ein Autor, den ich selbst verehrt habe, da sagte ich mir, naja, da kann doch nichts schief gehen. Und soweit ich mich erinnere, habe ich also viel Spaß gehabt. Das Ding hat insgesamt, Moment, lass mal schauen. Blum, blum, blum. No, 564 Seiten, wobei sie also auch so in ungefähr Schriftgröße 7 geschrieben sein. Liebe Güte. Ja, ja, also da ist was drin. Kann man nicht anders sagen, ja.
Also. Ich will dir übrigens jetzt gerade keine Angst machen, aber es ist, also ich sehe jetzt gerade schon zum wiederholten Male während dieser Aufnahmesession Error auf meinem Standalone-Monitor. Aber es hat schon jetzt die ganze Zeit trotzdem geklappt und dazwischendrin war wieder auch okay. Aber im Moment, also ich sag ja nur, noch höre ich dich und du hörst mich, hoffe ich, und ja, die Aufnahme läuft hoffentlich auch.
Super.
Also es, also ich finde, das passt ja dann auch eigentlich ganz gut zum Thema, zu diesem ja, ferne Welten. Science Fiction, ja, denn sie wissen nicht, was sie tun und genau, hoffen das Beste.
Und Internet ist Neuland, war doch auch noch was oder so.
Naja, genau. Mann, Mann, Mann. Jetzt, da fällt mir gerade ein, ich wollte dich jetzt zwar nicht unterbrechen, aber ich tue es jetzt trotzdem, weil aber mit Star Trek, ich bin ja tatsächlich ein großer Trekkie und wer ja auch noch ein großer Trekkie ist, ist ja auch die Vera Nentwig von der den 200 Talkstelle. Und da
ja,
fällt
stimmt
mir gerade bei der Gelegenheit, die haben ja in ihrer letzten Folge, haben sie uns ja sozusagen, oder wir haben sie inspiriert zu dem Thema ihrer aktuellen oder ihrer letzten Folge.
Aha.
Oder vielmehr bei Ausstrahlung unseres Podcasts ist es deren vorletzte Folge. Ich glaube, das war dann die Folge 25. Da haben sie auch über Sach- und Bücher und Ratgeber
Ach,
und sowas gesprochen.
Ja, stimmt. Ich meine etwas, sagen wir mal, einen Kommentar darüber gelesen zu haben,
ja, genau,
dass sie es ähnlich sehen. Also zumindest Vera wie wir. Dass das,
und es stellte sich heraus, dass Vera so eine also wirklich exakt die gleiche, also eine Herzensfeindin hat, die ich auch habe. Die hat sie so ein bisschen vom Leder gezogen, musste ich so lachen, weil ich diese Dame auch ganz fürchterlich finde. Ich werde jetzt den Namen nicht nennen, sie hat es getan. Aber es ist auch so eine Coach-Kuh, so eine Bekannte, die wahnsinnig krude Thesen auch immer. Naja, aber sie ist
alles
wahnsinnig
klar
populär und erfolgreich und wahrscheinlich egal. Hat auch nichts mit Star Trek zu tun, hat auch nichts mit unserem Blind Date zu tun, aber fällt mir gerade bei der Gelegenheit ein.
Oh.
Mann, ich finde das ja total toll, weißt du, so Blind Date, das bedeutet ja eigentlich, man trifft sich mit jemandem, den man nicht kennt.
Hm. Und nun?
Und nun habe ich es total torpediert, weil ich dann gleich festgestellt habe, ja klar, natürlich kenne ich diesen super attraktiven, tollen Mann, der da vor mir sitzt in Buchform. Und
ja, dann brauche ich dich hinterher wahrscheinlich auch nicht zu fragen, was denn dann dein Herzblatt sein wird. Ich kann das andere Buch gleich nach Hause schicken, aber ich werde es dir nachher dann trotzdem vorstellen.
Ja, unbedingt. Soll ich jetzt mal einen?
Na, aber sowas von, weil wir wollen ja schließlich zu Potte kommen, bevor uns der Gott der Technik vielleicht nochmal ein paar Nackenschläge verteilt.
Also ich habe im Gegensatz zu dir und auch zu mir vom letzten Mal habe ich zwei sehr aktuelle Bücher. Eins ist dieses Jahr erschienen und eins im letzten Jahr erschienen. Eins habe ich letzte Woche beendet und eins habe ich am Wochenende angefangen. Da bin ich noch nicht sehr weit.
Mhm.
Du darfst es dir aussuchen.
Dann nehmen wir das, was du schon beendet hast.
Dann nehmen wir das, was ich schon beendet habe, ja. Also dieses Buch ist optisch wahnsinnig hübsch. Da kommt man sofort in Urlaubsstimmung. Es sind Blüten drauf und es sieht so ein bisschen aus wie, ich glaube, es ist tatsächlich ein Foto, ist aber so mit so einer komischen Soft, so ein bisschen, also eigentlich sieht es aus wie ein Gemälde, aber es ist wahrscheinlich einfach so eine, so eine komische App, mit der man ein Foto so ein bisschen bearbeitet hat, dass es dann aussieht wie gezeichnet. Ja? Also da ist so ein Fotomotiv im unteren Drittel, eine Hütte mit einem Bötchen und Meer und im Hintergrund Berge und dann auf den oberen zwei Drittel, da steht wirklich in sehr schwungvoller, großer Schrift der Titel und flankiert ist es eben von gezeichneten Blumen und das sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Also wenn man dieses Buch sich anguckt, denkt man sich, was für eine tolle Urlaubslektüre.
Mhm.
Ja.
Nicht schlecht. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob dieser erste Eindruck womöglich bei dir bräuchte ich ja jetzt kein Splatter-Horror zu erwarten, weil das würdest du jetzt hier wahrscheinlich sowieso nicht rausholen.
Nein, unwahrscheinlich.
Okay.
Aber gut, ich lese dir mal den Klappentext vor.
Ja,
also es ist tatsächlich ein bisschen anders, als man erwartet, aber da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr dazu dann erzählen.
Mhm.
Das gibt nämlich der Klappentext auch noch nicht her. Der Klappentext lautet: Vier Freundinnen und eine unerwartete Reise nach Hawaii, die alles verändert.
Aha.
Sie waren einmal unzertrennlich, Izzy, Mel, Kerstin und Sarah. Doch nun sind sie fast 40 und die täglichen Anforderungen des Lebens lassen es selten zu, Zeit miteinander zu verbringen. Umso größer ist die Freude, als Izzy einlädt, ihren 40. Geburtstag gemeinsam auf Hawaii zu feiern. Kaum angekommen, verschlägt die Schönheit und Blütenpracht der Insel den Freundinnen den Atem. Nur Izzy ist nicht da. Ups. Wenn die drei einen traumhaften, sonnendurchfluteten Tag nach dem anderen verbringen und spüren, wie der Zauber der Insel sie langsam wieder einander annähert, lässt Izzy sich immer aufs Neue entschuldigen. Langsam beschleicht die drei das Gefühl, dass ihre Freundin vor dem Wiedersehen zurückschreckt. Was ist nur los?
Mm.
Tja.
Mm. Gar nicht schlecht. Also ganz spontan, wenn ich Hawaii höre, dann fällt mir eine ganz spezielle Kollegin von uns ein, die ja immer wieder mit Hawaii zu tun hat. Insofern, ich weiß jetzt bloß nicht, ob sie als sie selber immer schreibt oder ob sie da auch ein Pseudonym benutzt, deswegen werde ich jetzt den Namen nicht nennen. Das darfst du dann nachher machen und dann sage ich dir im Zweifelsfall, ob ich sie meinte oder nicht. Aber ich denke mal, du wirst es im Zweifelsfall sowieso wissen, wen ich meine.
Ich glaube, ich weiß, wen du meinst und ich glaube, du bist da auf einem sehr guten Weg.
Aha, also, voll, okay.
Also schon das zweite geplatzte Blind Date, möchte ich mal sagen, an diesem Abend. Aber trotzdem, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Wenn du möchtest, kann ich auch gerne nochmal ins erste Kapitel reinlesen.
Ja, gerne, gerne.
Ja. Das erste Kapitel beginnt mit Mel. Das ist nämlich tatsächlich, über jedem Kapitel steht der Name der Freundin, aus deren Perspektive dieses Kapitel geschrieben ist. Das ist auch ganz
modern.
Schön, weil das sind ganz, ganz modern und crazy. Ja, genau. Der Anfang war gemacht. Zufrieden blickte Melanie sich um. Die Möbel waren mit weißen Leinentüchern verhüllt. Alle Lampen und elektrischen Geräte waren ausgesteckt und der Kühlschrank einen Spalt geöffnet. Im ganzen Raum roch es nach Putzmitteln und frischer Wäsche. Der Duft des Weichspülers kam von den Laken, Bettzeug und Handtücher hatte sie schon im Haupthaus verstaut. Melanie drehte die Sicherungen heraus, schnappte sich den Eimer und öffnete die Tür. Fröstelnd stieg sie in die Gummistiefeln, die sie davor ausgezogen hatte. Sie fühlten sich klamm und unbehaglich an, trotz ihrer dicken Strümpfe. Das rote Holzhaus stand auf Pfählen, sodass man von der umfassenden Veranda einen wundervollen Blick bis zur Ostsee hatte. Zugegeben, zurzeit war es nicht ganz so berauschend. Graue Wolken schwebten so tief über dem Meer, dass man das Gefühl hatte, sie wollten einen erdrücken. Das ist schon mal die ersten zwei Absätze. Erdrückende, dunkle Wolken.
Okay. Und Mel jetzt nochmal, weil ich bin ja immer mit Namen und so und zuordnen nicht so schnell. Mel ist diejenige, die immer, also die eingeladen hat, aber die letztendlich...
Okay. Mel ist eine dieser drei anderen Freundinnen. Izzy ist die Einladende.
Ah,
und,
Izzy war das, okay.
Mel ist eine der drei anderen Freundinnen. Ja, ich kann ja vielleicht mal, wenn du willst, ein bisschen was erzählen. Also es sind tatsächlich diese vier Freundinnen und es hört sich, ich gebe zu, es hörte sich, also wenn man das erstmal so hört, alles so wahnsinnig klischeehaft an, ja, so nach so einer Feel-Good-Story und ach ja.
Also darf ich mal ganz kurz reingrätschen, ja? mit meinem allerersten Gedanken, der mir eben, als du anfingst zu vorzulesen, noch so durch den Kopf ging. Was wäre denn, wenn die Izzy zum Beispiel deswegen erstens sie eingeladen hätte und zweitens immer wieder nicht da wäre, weil sie eigentlich schwer krank ist und auf jeden Fall nochmal mit denen irgendwie zusammenkommen wollte, wenn ihre eigene, sagen wir mal, Zukunft eher düster und ungewiss aussieht und ja tatsächlich eben sie, weiß ich nicht, immer wieder ins Krankenhaus muss oder sowas und das denen aber nicht sagen will, weil sie sich eigentlich erhofft, dass sie da wenigstens irgendwie noch ein paar schöne Tage zusammen haben werden. So.
Ja, dann kann ich das Buch jetzt hier auch beenden in der Vorstellung, weil du hast das zu 100%. Das ist zu 100% richtig analysiert. Und jetzt könnten uns wahrscheinlich die Zuhörer vorwerfen, dass wir uns abgesprochen hätten und dass in Wirklichkeit du diese Geschichte auch schon gelesen hast und vielleicht hast du sie ja auch schon gelesen und ich wusste es noch nicht.
Nee.
Aber nee, es ist absolut so. Und das ist jetzt auch kein großer Spoiler, wenn man das sagt, weil da kommt man dann relativ schnell ahnt es, ja, oder man ahnt es auch, wenn man irgendwie sieht, wie dieses Buch eingeordnet wird, unter welchen Kategorien es läuft und was dann auch in den Rezensionen drin steht und so weiter. Also, und das verdirbt einem aber die Freude an dem Buch nicht, wenn man das weiß, dass die sie tatsächlich sehr schwer krank ist. Das war tatsächlich auch der Grund. Also das Buch ist im März erschienen. Und ich kann es ja jetzt auch sagen, es ist von Sabine Ley, also so nennt sie sich hier.
Ja, genau,
wir kennen sie als Sabine Landgräber.
Richtig, genau.
Und es ist eine sehr liebe Kollegin, es ist im Penguin Verlag erschienen. Und genau, sie ist voll in den Corona-Lockdown reingekommen mit dieser Neuerscheinung, blöderweise. Aber ich habe es mir trotzdem sofort gekauft, weil ich auch ihre anderen Hawaii-Bücher gerne mag. Und wusste ja, ich war ja auch mit Sabine und noch ein paar anderen Kolleginnen ja im Januar.
Ach stimmt, richtig, in Venedig.
Genau. Und da haben wir natürlich auch über unsere Bücher geredet und das heißt, ich wusste schon so ungefähr, wohin die Geschichte gehen wird, und das war dann auch der Grund, warum ich das Buch jetzt so lange nicht gelesen habe. Es lag hier rum und ich mir dachte, oh Gott, ob mir das jetzt nicht einfach zu sehr ans Herz geht und zu traurig ist und zu berührend ist und gerade in der Zeit, nee, ich brauche jetzt hier nur wirklich so gute Laune Lektüre und hin und her, und habe es dann eben so vor mir hingeschoben, habe das Buch aber ganz oft verschenkt an drei Freundinnen, und die haben mir dann alle innerhalb kürzester Zeit total begeisterte Rückmeldungen gegeben, gesagt, oh, das war so schön und es war mir, ich habe geweint und gelacht und hin und her, und dann dachte ich mir, toll, jetzt habe ich es schon dreimal verschenkt, jetzt muss ich es vielleicht auch mal selbst lesen, und das habe ich dann letzte Woche gemacht und habe das wirklich, also rucki zucki, das war so an zwei schlaflosen Nächten habe ich das dadurch inhaliert, und weil sie es wirklich sehr, sehr schön liest und ist eine, oh Gott, ich habe so Bock nach Hawaii zu fahren, also das ist wirklich,
okay, oh, dann werde ich es mir wahrscheinlich jetzt auch erstmal besorgen, weil du hast mich jetzt ernsthaft, und das, obwohl ich ja irgendwie so gewisse intuitive Ideen hatte, die tatsächlich wirklich nur Ideen waren, ja, also ja, jetzt nochmal für euch, ihr Hörer, ich kannte es wirklich nicht, ich wüsste nicht mal, also ich kann mich nicht mal erinnern, dass ich irgendwie einen Post von Sabine irgendwo gesehen hätte, wo sie das angekündigt hat oder so. Dementsprechend hätte ich jetzt auch mit dem Cover, oder konnte ich auch mit dem Cover jetzt nicht wirklich was anfangen, aber ich habe fast so das Gefühl, als ob, sagen wir mal, der Umstand, dass ich ja selber inzwischen den einen oder anderen mit Liebe behafteten Roman verfasst habe, dass ich jetzt, sagen wir mal so, diese Mechanismen, die da wunderbar funktionieren und für schöne Geschichten sorgen, dann auch schon relativ fix irgendwie erkenne.
Ja, das stimmt natürlich. Ich wäre jetzt, weiß es nicht, ob ich jetzt da spontan drauf gekommen bin. Ich meine, ich wusste es ja jetzt einfach. Also ich bin jetzt tatsächlich ja nicht unbelenkt an die Geschichte rangegangen. Das war ja für mich eben auch der Grund, warum ich es erstmal nicht gelesen habe. Ob ich da jetzt von alleine drauf gekommen wäre, weiß ich nicht. Weil wie gesagt, das Cover sieht tatsächlich so aus wie nach so einem, und ich meine auch der Titel, Hibiskustage, ja. Also da denkt man sich ja,
jetzt,
ja, alles
klar.
Jetzt,
wo du sagst, jetzt sagt mir der Titel dann doch was, ja, natürlich.
Ja, da denkt man doch sofort, es ist eine schöne Love Story unter Palmen, und das ist es halt einfach überhaupt nicht, weil es gibt so am Rande gibt es natürlich auch eine Liebesgeschichte, aber die steht überhaupt nicht im Zentrum, sondern es geht um diese Freundschaft dieser vier Frauen, die auch nicht unbelastet ist. Da sind ganz viele Sachen passiert und ganz viel muss aufgearbeitet werden, und alle vier haben so natürlich irgendwie in den letzten 20 Jahren so ihre Päckchen auf die Schultern geworfen bekommen, die sie jetzt tragen müssen, und manche sind größer, manche sind kleiner, aber für jede ist es ein schweres Paket, und das ist wirklich sehr, sehr schön und sehr spannend gemacht und auch sehr ergreifend gemacht, und das alles vor dieser Traumkulisse Hawaiis, und gerade also wie Sabine wirklich diese Landschaft beschreibt, und dann gibt es eine Szene mit Buckelwalen. Also ich meine, da hätte sie mich spätestens, da wäre ich völlig dran gewesen, aber das war einfach so unglaublich, konnte mir das so toll vorstellen und habe mir wirklich gewünscht, dass ich da dabei gewesen wäre. Und ja, Hammer. Also unbedingt muss ich bald mal nach Hawaii, theoretisch, wenn man mal wieder darf und wenn es überhaupt, naja, egal. Aber das ist wirklich, das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Fand ich ganz toll. Die Hibiskustage von Sabine Ley und jetzt haben wir schon das zweite Blind Date gekillt.
Ja, dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Also ich hätte jetzt einen, naja, Wälzer kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist ein Hardcover, na gut, ein Hardcover von immerhin 687 Seiten.
Das ist ein Wälzer.
Das ist schon ein bisschen Wälzer, ja. Der ist auch nicht besonders groß geschrieben. Also ich würde jetzt auch mal sagen, so Schriftgröße 8 oder so. Gut, unten ist ein bisschen größerer Rand. Ach so, und die Kapitel fangen auch immer auf der rechten Seite an. Aber ja, gut. Also es ist auf jeden Fall ein Buch, kann man nicht anders sagen. So, denn beschreibe ich dir mal den Einband.
Ja.
Der natürlich einmal ums ganze Buch rumgeht, deswegen beschreibe ich dir tatsächlich dann wahrscheinlich auch, was hinten drauf ist. Also, bitte. Man sieht auf einem Hügel im Vordergrund eine Frau stehen. Sie hat langes, gewelltes, glänzend schwarzes Haar, was mit von einem schmalen Stirnreif gehalten wird. Hat ein weißes, so ein bisschen wallendes, aber doch recht schlank geschnittenes, ärmelloses Gewand an. Ja, also dementsprechend sieht man also die durchaus jetzt nicht blassen, sondern also so ein bisschen gebräunt bis dunkelhäutig wirkenden Arme, die sie insofern nach oben gereckt hat, als dass sie eine, ich würde mal sagen, es ist eine Schale, die sicherlich irgendwas mit Gold an sich hat und eben irgendwelche Intarsien, also das ist also irgendwie grün und Gold, irgendwie vielleicht ist es auch Kupfer und Gold oder Kupfer und Messing, irgendwie so, also eine Schale, die auch in irgendeiner Form schimmert, ungefähr auf Höhe ihrer Augen vor sich hält. Ja, also dementsprechend hat sie die Arme so leicht nach oben gehoben und an ihrem Handgelenk trägt sie einen schmalen Goldreif und um ihre Hüfte ist also auch ein irgendwie geflochtener Gürtel, der, ja, das ist jetzt schwer zu sagen, also an dem baumelt irgendwie was, das kann man nicht sagen. Und ihre Füße stecken in einer Art Sandalen. So, das ist im Vordergrund. Und dahinter, also man merkt, dass es von diesem Hügel eben doch ein ganzes Stückchen so abwärts geht. Man sieht im Hintergrund immer weniger zu sehend, also immer diffuser, weitere Hügel, auf denen verschiedene Bäume sich befinden. Und ja, weiß ich nicht, ob das da ganz hinten fast schon sowas wie ein Berg ist, der aber eher eine flache Spitze hat und das Ganze läuft aus bis zu einem Horizont, der aber jetzt nicht weiter irgendwie definiert ist. So, und diese und auf der Rückseite geht ja diese ganze Geschichte weiter. Da sieht man also drei entweder junge Frauen, junge Frauen werden es sein, die aber ziemlich auch ein bisschen weiter unten von diesem Hügel um einen kleinen Weiher herum sitzen. Die eine hat irgendwie so ein Krug oder also irgendeine Art von Krug, mit der sie sich beschäftigt. Die nächste sieht so aus, als ob sie, sagen wir mal so, aufmerkt und in die Gegend guckt, als ob sie irgendein Geräusch gehört hätte. Und die dritte scheint ganz in sich versunken zu sein, während sie also auf die Seeoberfläche blickt und sie kniet auch an diesem See oder an diesem Weiher. Dahinter befindet sich ein Steinen erbautes rechteckiges Haus, was so ein Tonnendach irgendwie hat. Und davor ist ein, oh Gott, wie heißt das? Oh, Scheiße. Stonehenge. Du weißt schon, hier
ein Steinkreis.
Also du siehst bloß drei große aufrechte Steine, auf denen jeweils oben welche quer drauf liegen. Mhm. Und ganz am linken Rand ist ein relativ großer Baum, hinter dem ein eindeutig als römischer Legionär erkennbarer Typ mit gezücktem Schwert steht, sich so ein bisschen hinter dem Baumstamm zu verstecken scheint und da so rumlinst in Richtung dieser drei Mädels oder Frauen, die da sitzen. So.
Okay. Jetzt bin ich dran.
Also es prangt es prangt im Prinzip unten ein Etikett drauf, dass es sich um einen Roman aus dem Krüger Verlag handelt, den ich selber jetzt eigentlich so gar nicht mehr kenne, aber man weiß ja nie. Und dann ist oben nochmal ein großes Etikett mit so einem beigefarbenen Hintergrund und einem eher so bräunlichen Rand, auf dem also der Name der Autorin und der Titel dann steht. So.
Okay. Jetzt ich. Mhm. Also meine erste Assoziation, als du mir nur die Dame auf der Titelseite beschrieben hast, habe ich an Superwoman gedacht. Hast du den Film gesehen?
Habe ich nicht. Ich habe also in letzter Zeit sehr wenig.
Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Superwoman hieß. Ich glaube, das war schon Superwoman. Auf jeden Fall, da gab es eben auch so ein.
Du meinst die dunkelhaarige Superheldin? Das war Captain Marvel.
Nee, das nicht? War schon irgendwie Superwoman oder ich weiß es nicht. Nee, war irgendwie, aber oder es war Wonder auf jeden Fall Woman. Schon so eine Wonder Woman, genau. Wonder
die mit
Woman
der Peitsche und den beiden, diesen komischen Armreifen, die sie aneinander schlagen kann, oder wie auch immer. Ja, erzähl weiter.
Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, die haben dann nämlich auch auf ihrer komischen, einsamen Wonder Woman-Insel, waren diese Mädels auch alle irgendwie in weißen, antiken Priesterinnenkleidern und sowas gewandt. Und so weiter. Das war so meine erste Assoziation. Die würde ich jetzt aber mal wieder verwerfen, wenn da nämlich irgendwelche Römer im Hinterhalt lungern und sowas. Dann würde ich jetzt sagen, ist wahrscheinlich irgendwie so ein Fantasy-Ding, das auch in der Antike spielt. Gibt es antike Fantasy? Das wäre ja mal ein interessantes Genre.
Kann ich dir jetzt nicht sagen. Das ist tatsächlich, ich würde jetzt auch Schwierigkeiten haben, diese Sache genremäßig komplett festzuzonen. Hast du tatsächlich recht. Ich werde dir jetzt nochmal eben den Klappentext vorlesen, wobei ich die allererste Zeile weglasse, denn dann wäre wieder mal vollkommen alles außen vor. Mhm. Ja, gut, wie nennt man, ich würde jetzt mal sagen, Elin, Tochter eines keltischen Barden, wächst an der Grenze zwischen England und Wales auf. Sie wird in der Schwesternschaft der Priesterinnen zur Seherin ausgebildet. Dafür muss sie einen hohen Preis bezahlen. Wie für die Vestalinnen Roms ist ihr die Liebe zu Männern verboten. Als der Soldat Gaius, Sohn eines römischen Statthalters und einer Engländerin, schwer verwundet in Elins Elternhaus gebracht wird, beginnt das Unvermeidliche. Und es hat Folgen.
Ja, das hört sich ja jetzt ja eher mal so nach einer verbotenen Liebe an. Also so irgendwie verbotene Liebe in der Antike. Ja. Also in der britischen Antike.
Ich mach mal noch weiter. Jetzt darfst du dich entscheiden, ob du gerne einen Prolog oder das Kapitel Nummer 1 aus dem was hören möchtest.
Nee, dann mach mal Kapitel 1.
Kapitel 1. Wir wissen ja, Prologe sind immer scheiße, ne? So wie
Nö, Vera ich finde ja Prologe super. Ja, Vera schon wieder. Hallo Vera übrigens. Wir müssen vielleicht auch mal Tamara grüßen, ja? Die
Entschuldige, natürlich. Herzliche Hallo, Grüße auch an Tamara Leonhardt.
Genau. Ja. Also, Kapitel 1.
Die schrägen gelben Strahlen fielen durch die Bäume, als die Sonne langsam unter die Wolken sang. Sie tauchten die vom Regen gewaschenen Blätter in funkelndes Gold. Das Haar der beiden Mädchen, die durch den Wald liefen, glühte im selben verzauberten Feuer. Es hatte an diesem Tag lange geregnet. Der dichte, unberührte Wald im Süden Albions war von Nässe durchtränkt und lag in tiefem Schweigen. Von ein paar niedrigen Ästen fielen glitzernde Regentropfen wie ein Segen auf den Weg. Elin atmete tief die feuchte Luft ein. Sie war erfüllt vom Duft vieler Kräuter und Pflanzen, aber auch den sinnlichen Gerüchen von moderndem Holz und fauligem Wasser, das sich in kleinen Tümpelten sammelte, über denen die Insekten summten. Im Gegensatz zum verräucherten Haus ihres Vaters roch es hier draußen so süß, als sei die Luft von Räucherwerk durchdrungen. Man hatte ihr erzählt, dass die Frauen im Heiligtum der Priesterinnen Kräuter verbrannten, um die Luft zu reinigen. Beim Gedanken an Wernmitten, ich weiß jetzt nicht, das ist, glaube ich, irgendein Fest oder dieses Heiligtum, das ich garantiert jetzt falsch ausgesprochen habe, ist egal, richtete sich Elin unwillkürlich auf. Sie versuchte, so aufrecht zu gehen wie eine der Priesterinnen und hielt den Korb mit den Opfergaben so anmutig wie möglich. Plötzlich bewegte sich ihr Körper in einem unbekannten, aber doch völlig natürlichen Rhythmus, als sei sie vor langer, langer Zeit in dieser Art des Gehens ausgebildet worden. Also, um jetzt nochmal den einen Ort, den ich da genannt habe, näher zu beschreiben. In der damaligen Zeit wurde Schottland als Kaledonien, dann Nordengland als Alba und Südengland als Albion bezeichnet.
Mhm. Wobei ja Alba, jetzt muss ich mal klugscheißern, auch eine Schottland-Bezeichnung ist.
Und ach, zwar dann die, ist es wahrscheinlich Südschottland und die Highlands oder die Lowlands und die Highlands, dann wird es so sein.
Kaledonien, das ist ja einfach die lateinische Bezeichnung und Alba ist die, lass mich jetzt nicht lügen, die gälische und Scotland ist dann die schottische, also die englische.
Ah ja, das kann natürlich sein. Also ich habe es jetzt
im
bloß
Grunde
von...
Ist Alba und Kaledonien und Schottland ist drei Wörter für dasselbe Land.
Okay, also ich habe es jetzt bloß der Karte, die hier vorne reingedruckt ist, entnommen und dem konnte man eben oder kann man ebenfalls entnehmen, dass es sich um eine Zeit von 90 bis 100 nach Christus handelt. Das passt ja ungefähr ja zu den Römern, die letztendlich ja die britische, wie auch immer man nennen will, Insel überfallen, um das römische Reich noch größer zu machen.
So ist es.
Ja.
Aber bei den Wikingern sind sie natürlich auf Granit gebissen, bei den Schotten.
So ja, ist das.
Cool, aber es ist, glaube ich, auch eine Liebesgeschichte, oder?
Ich würde definitiv sagen, ja. Ich habe es lange nicht, also es ist vor langer Zeit gewesen, dass ich es gelesen habe. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es mir gefallen hat, zumal es, auch noch ein bisschen Zusatzinput zu einer Sache liefert, die ich schon kannte.
Mhm.
Denn es ist eins von mehreren Büchern, die Autorin geschrieben hat und die sich gerne in diesen Sphären irgendwie bewegt.
Okay. Ja, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Ich glaube, da wir ja schon unsere ersten beiden Bücher dann gleich die Geheimnisse gelüftet haben, finde ich, machen wir das jetzt auch direkt, oder?
Ja, dann lüfte ich mal. Also, der Titel heißt Die Wälder von Albion und wurde geschrieben von Marion Zimmer Bradley. Und es handelt sich um die Vorgeschichte der Nebel von Avalon.
Ja, I see. Verstehe.
Ja, ist also natürlich ist da nichts mit Morgaine und auch nichts mit Arthos und sowas in der Richtung, weil das ja noch um einiges vorher spielt, aber ich glaube, da ist die, ist da Boudica, glaube ich, auch, also diese keltische Stammesfürstin, ich glaube, die hat hier auch irgendwie was zu tun, weil die hat doch, glaube ich, gegen die Römer gekämpft. Naja, egal. Ich kann es jetzt hier nicht auf Anhieb rausfinden. Da müsste ich jetzt dann ernsthaft nochmal googeln. Aber also es ist wieder, wie ich es von der Zimmer Bradley ja kenne, sehr interessant, sagen wir mal, so eben genau wie du schon sagtest, so fantastische Elemente, also sprich, sagen wir mal, eher so esoterische Elemente mit eben durchaus ja geschichtlich belegten oder belegbaren Begebenheiten so zu verbinden und daraus ja und das dann eben mit einer Geschichte von Personen, eben die meistens dann ja fiktiv sind, irgendwie zu verbinden, die dann eben irgendwie was miteinander anfangen oder auch nicht. Okay. Ist also durchaus interessant gewesen. Also ich weiß, dass ich nicht alle Bücher von ihr mochte. Irgendwann hat es mich so ein bisschen genervt, dass es bei ihr, also ich weiß ja, dass sie sehr eben auch in die Richtung unterwegs ist, dass sie auch ein Gegengewicht zu diesen ewigen männlichen Heroen schaffen wollte, indem sie ja eben starke Frauen immer am Start hat. Was ich aber immer so ein bisschen blöd finde, ist, dass die Männer bei ihr wirklich so übertump dargestellt werden. Mhm. Ja. Mhm. Gut, nun kann es sein, dass die üblichen Männer in diesem Zeitalter wirklich solche tumpen Klötze waren. Gute Frage. Aber es ist auf jeden Fall eine lesenswerte Geschichte.
Ja, klingt danach. Sehr, 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 sehr spannend. Sehr coole Auswahl auch wieder. Das ist ja wirklich faszinierend, was wir da aus unseren Regalen ziehen.
Also das Schöne ist, dass ein Regal, das ist fast direkt neben meinem Schreibtisch. Ich müsste mich nicht mal bewegen, großartig, um hier wieder das nächste Ding an den Start zu bringen.
Ja.
Aber dann hau mal raus, was du noch für mich hast.
Ja, ich habe auch ein Hardcover-Buch für dich. Mhm. Das hat mich also auch allein schon wegen des Covers wahnsinnig begeistert. Es ist ebenfalls natürlich so ein Rundum-Einband und man sieht auch so ein bisschen, das ist ein stilisiertes Foto im Vordergrund. Es ist offensichtlich am Meer. Eine Riesenwelle schwappt gegen, also nicht an einen Sandstrand, sondern eben an einen wie sagt man, nicht Stein, also
eine Klippe also oder sowas?
Wie so eine Klippe, aber nicht so eine richtig hohe, sondern aber auf jeden Fall, also an halt
Steine eben.
Hier wirklich Steine eben, ja, also so. Okay. Und auf so einem Stein steht ein Junge, den sieht man nur von hinten, der sieht auf dem Foto aus, als wäre ungefähr irgendwie 10 Jahre alt, vielleicht auch ein bisschen jünger, hat eine Badehose an und breitet die Arme aus und es sieht fast so aus, entweder als wollte er diese Welle umarmen oder er wollte sich in die Fluten stürzen, man weiß es nicht.
Okay.
Und also dieser Junge und diese Steinklippe, auf der er steht, die sieht schwarz-weiß aus, das restliche Cover ist tatsächlich in Türkis Weißtönen gehalten, also so die Gischt dieser Welle ist natürlich weiß, alles andere ist so in also eben so nicht richtig authentisch mehrfarbig, sondern so ein bisschen
verfremdet.
Verzerrt, verfremdet, ja, aber wirklich sehr, sehr, sehr schön und dann steht der Titel und der Autorenname noch drüber, also optisch gefällt es mir schon wieder ausgesprochen gut, weil es eben mehr assoziiert.
Ja, stimmt.
Also das mehr mit den beiden
ja.
E.
Schon recht.
Und es ist auch ein sehr aktuelles Buch. Vom letzten Jahr ist es erschienen. Warte mal, was steht da? Es ist der Titel der Originalausgabe. Die Originalausgabe erschien 2017.
Okay.
Und und das Copyright der deutschsprachigen Ausgabe 2019. Mhm. Genau, es ist bei C. Bertelsmann erschienen und es ist eine sehr hübsche Widmung meinen seltsamen Lehrmeistern steht da drin.
Okay.
Ja. Möchtest du mehr wissen? Soll ich dir den Klappentext vorlesen?
Mach das.
Ich überlege, ob ich jetzt tatsächlich den Text, der hinten drauf steht oder der tatsächlich so in der Innenklappe steht. Ich glaube, ich nehme den, der in der Innenklappe steht, der ist ein bisschen ausführlicher.
Okay.
Ein kleiner Badeort in der Toskana Anfang der 80er Jahre. Hier wächst Fabio in einer besonderen Familienkonstellation auf. Er hat zwei Eltern, keine Geschwister, aber dafür jede Menge sogenannter Großväter. Die vielen unverheirateten und liebevoll skurrilen Brüder seines Großvaters. Als einziges Kind wird Fabio in der Verwandtschaft täglich herumgereicht, denn jeder möchte ihm die besten Lektionen des Lebens erteilen. Erst in der Schule merkt er, dass man auch mit Gleichaltrigen spielen kann. Doch da ist seine Rolle als Außenseiter schon vorprogrammiert. Trotzdem ist die Kindheit an und über weite Teile des Romans auch immer mehr für den Jungen ein ebenso großes Abenteuer wie die Entdeckung des Lesens und der Fantasie. Und als Fabios Vater nach einem Unfall im Krankenhaus liegt, sind es die selbstverfassten Texte des inzwischen 12-Jährigen, die eine heilende Wirkung entfalten.
Okay.
Ja. Ja.
Okay, also da kann ich mir jetzt, sagen wir mal so, ja, gut, ich meine, es wird ja schon einiges über die Geschichte erzählt. Ja. Also ich werde definitiv nicht auf irgendeinen Titel oder irgendwas kommen, genauso wenig, wie ich mir vorstellen könnte, wer das geschrieben hat. Jetzt bin ich am Überlegen, wird es eher, also sagen wir mal, die Tatsache, dass es da so viele verschiedene Großväter und sowas in der Richtung gibt, die lässt mich schon vermuten, dass die alle eben irgendwie auf ihre Art und Weise schrullig sind und dementsprechend es auch durchaus die ein oder andere Situationskomik da drin gibt, aber es ist auf jeden Fall eher ein nachdenkliches Buch.
Ja, das ist es wohl. Ich bin auch noch nicht so sehr weit. Ich habe ja erst am Wochenende damit angefangen. Es gefällt mir bisher schon sehr gut. Es ist bisher auch schon sehr skurril. Und es handelt sich wohl tatsächlich um eine fast autobiografische Geschichte. Der Autor, den kann ich dir schon mal nennen, das ist Fabio Genovesi.
Und den er schreibt, Namen, den habe ich irgendwo schon mal gehört.
Ja, der ist auch wohl relativ bekannt. Ich kenne jetzt auch keine, also könnte jetzt spontan keine anderen Titel von ihm nennen, aber der war mir eben auch geläufig, dieser Name. Was dann wirklich sehr hübsch ist, er schreibt dann eben auch noch als Vorwort zu seinem Roman, einige, in Klammern wenige Dinge in diesem Roman habe ich erfunden, aber das sind die glaubhaftesten. Ja, also ja, das allermeiste, so. Das ist oft so und die allermeisten Sachen, also es ist wohl dann wohl tatsächlich weitgehend autobiografisch.
Und dann passt natürlich auch die Widmung wieder, weil genau. Es ja all seinen Lehrmeistern widmet. Ja, wunderbar.
Ja, genau, seinen seltsamen Lehrmeistern. Mhm. Und es ist allein schon der, es fängt schon wirklich wunderbar an mit dem ersten Kapitel. Da lese ich dir jetzt auch ein paar Sätze vor. Das heißt, und das ist schon wieder so schön, weil es gibt Kapitelüberschriften, die ich ja sehr liebe, der Fluch. Wie es angefangen hat, weiß niemand. Vielleicht hat einer unserer Vorfahren das Grab eines Pharaos entweiht, vielleicht hat er eine Hexe geärgert oder das heilige Tier eines rachsüchtigen Gottes umgelegt. Sicher ist nur, dass auf unserer Familie seitdem ein schrecklicher Fluch lastet. Das ist schlimm, ist aber so. Es war das Erste, was ich in der Schule gelernt habe. Okay. Ach nein. Als erstes lernte ich gleich beim Betreten der Klasse, dass es auf der Welt noch andere Kinder in meinem Alter gab und dass die nur und dass die nur 3 oder 4 Großeltern pro Kopf hatten. Ich dagegen um die 10. Ja, denn, mein Opa mütterlicherseits hatte einen Haufen alleinstehender Brüder, die nie geheiratet, ja nicht mal einer Frau die Hand geschüttelt hatten, sodass aus dieser riesigen Familie nur ich hervorgegangen war und daher war ich der Enkel von allen. Sie stritten sich immer darum, wer mit mir etwas unternehmen durfte. Und als Opa starb, wurde es noch schlimmer. Deshalb hängte Oma Giuseppina einen Zettel an die Platane oben an der Straße, auf dem der Schichtplan der Woche stand. Montag fischen mit Opa Aldo, Dienstag jagen mit Opa Athos, Mittwoch Eis essen mit Opa Adelmo, Donnerstag nach Vögeln Ausschau halten mit Opa Aramis und so weiter, bis alle zufrieden waren.
Und sind die womöglich dann auch noch alphabetisch sortiert gewesen oder fangen die alle mit A an?
Die fangen, glaube ich, alle mit A an. Und das Einzige, was der Kalender nie vorsah, war ein freier Tag, den ich mit Kindern in meinem Alter hätte verbringen können.
Super.
Ja. Und das ist wirklich, das ist dann, also es beginnt dann wirklich so mal sein erster Schultag und oder auch die ersten Schultage, was er da so erlebt und wie das in diesem Dorf abgeht und dieses Gerede, das da herrscht und diese Großväterkommune, die leben alle in eigenen Häuschen in einer Straße und nennen sich irgendwie Mancini, also irgendwie der Ortsteil Mancini und betreten nur auf eigene Gefahr und so weiter. Also sie müssen wirklich ober skurril und es ist in einer aber so wunderbaren Sprache und so lakonisch und so witzig und ich habe mich schon wirklich, also ich bin noch nicht sehr weit gekommen, ich habe es jetzt gerade erst am Wochenende angefangen. Liebe Zuhörer, wir nehmen an einem Montag auf, also das Wochenende ist gerade erst vorbei. Und ja, dann bin ich eben noch nicht so weit. Aber ich freue mich wahnsinnig aufs Weiterlesen und bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Geschichte. Und ich glaube auch, dass sie sehr nachdenklich wird, weil wir haben es ja auch schon gehört da in dem Klappentext. Der Vater des Ich-Erzählers verunglückt und liegt dann im Koma. Und Fabio erzählt ihm dann viele Geschichten und er findet wohl auch selbst Geschichten und die liest er ihm dann vor. Und das ist wohl die Brücke in die Realität wieder für den Vater. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine ja, sehr, sehr berührende und ergreifende und gleichzeitig auch wahnsinnig lustige Geschichte wird.
Oh ja, also ich meine, ich bin ja sowieso bei Geschichten über Eltern und Kinder, da haut es mich ja meistens vollkommen weg. Ja. Egal, ob ich das lese oder ob es im Fernsehen was kommt, das ist meistens der Overkill für mich dann irgendwie. Ja.
Und der Titel ist übrigens auch so schön, den kann ich ja jetzt auch gleich mal nennen, weil jetzt haben wir ja alles andere schon gespoilert. Der Titel heißt, wo man im Meer nicht mehr stehen kann.
Ja, super.
Ja.
Nämlich an den meisten Stellen.
So ist es. Da, wo ich mich nicht mehr hintraue, weil dann wieder Fische kommen, die mich anpieksen wollen oder so. Ja. Naja. Nee, also aber das sind tatsächlich heute meine Blind Dates für heute.
Sehr cool.
Blind Dates für
sehr
heute,
cool.
Ja.
Sehr cool.
Ich finde, wir haben eine interessante Mischung.
Ja, allerdings. Also wir werden das definitiv, ich würde jetzt mal fast sagen, das ist schon mal an sich ein gutes Schlusswort gewesen, weil wir jetzt gerade auch so wunderbar an dieser einen Stunde wieder gekratzt haben und es jetzt auch hinkriegen werden. Aber wir machen das definitiv nochmal. Also wir werden jetzt natürlich nicht in den ganzen nächsten Folgen uns immer wieder gegenseitig nur Bücher vorstellen. Das wird ja für euch Zuhörer sicherlich auch irgendwann mal langweilig. Ich glaube, ich könnte das ewig machen und du sicherlich auch. Aber wir werden es definitiv so machen, dass wir immer mal eins am Start haben. Da werden wir uns dann ausknobeln, wer das dann dem anderen irgendwie jeweils vorstellen darf, oder? Das ist doch ein Deal.
Finde ich auch. Das ist ein super Deal und für die nächste Folge, liebe Leute, es steht nämlich ein kleines Jubiläum an. Ein Jahr literarisches Salon steht uns ins Haus. Ich kann es, glaube ich, auch gar nicht richtig fassen.
Aber war das tatsächlich schon im Juli?
Ja,
wow.
Das ist nicht schön zu reden. Es war im Juli und jetzt, vielleicht kann ich das jetzt sogar live gucken, wann die erste Folge, Moment, ich öffne mal.
Das ist wieder technische Sonderleistungen hier, aber nicht, dass du gleich wieder offline bist.
Ja, das wäre gerade total blöd, aber Moment, nächste Seite. Naja, okay, also unsere allererste Folge, das war sozusagen Episode 0, ist am 23.07.2019 online gegangen. Also es ist jetzt noch, es ist noch ein Monat hin. Insofern ist eigentlich Episode 25 noch nicht unsere Jahrestagsfolge, würde ich mal sagen. Also,
obwohl es ja 25 ist ja auch schon mal was.
25 ist ja auch schon mal was und ja, da haben wir im Vorgespräch schon mal überlegt, was wir da machen und da überlegen wir dann jetzt auch noch im Nachgespräch weiter und dann organisieren wir was und dann, liebe Leute, könnt ihr euch dann das nächste Mal vielleicht wieder auf was anderes, was Spezielles, was Cooles, also was noch Cooleres freuen.
Genau, richtig.
Und wenn es nicht klappt, dann wird es halt erst in Folge 26 was, oder?
Genau. Dann wird es wieder eine normal uncoole Folge, so wie sonst, ja.
So wie sonst auch. Und vielleicht können wir dann auch irgendwann mal über die DAX reden, aber da willst du ja nicht, gell?
Also ich habe mich immer noch nicht eingelesen und du bist. Also sagen wir so, wir könnten, weißt du, was wir mal machen? Du bringst mich einfach mal auf den Stand, den man haben muss, als jemand, der Donald mehr mag als Mickey Mouse.
Weil ich glaube, ich müsste mich auch einlesen. Also insofern machen wir
das. Ja, aber mir erst den schwarzen Peter wieder zuschieben wollen.
Ja, also einer muss ihn ja kriegen.
Gut. Okay, lebe ich mit.
Genau. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne.
Ja,
ihr könnt richtig. Nach wie vor, wenn ihr das wollt, könnt ihr Kritik äußern, Themenwünsche äußern. Wenn ihr das nicht tut, machen wir einfach das, was wir tun wollen.
Richtig.
Und ja, das habt ihr dann davon.
So sieht das ansonsten nämlich aus.
Wenn ihr Spaß dran habt, dann empfehlt uns weiter, bewertet uns, macht, was ihr wollt, gehabt euch wohl, liest Bücher, schreibt Bücher und
redet
bis
drüber.
In zwei Wochen. Und redet drüber, auf jeden Fall drüber. Ja.
Wir hören, sehen nicht, aber wir hören uns zumindest demnächst. Mach's gut.
Tschüss.